Wissen Sie eigentlich, was an Pfingsten gefeiert wird? Die Mehrheit der Deutschen, nämlich 61%, weiß es nicht, wie eine aktuelle Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts INSA Consulere im Auftrag der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA ergeben hat. War es der Aufstieg Jesu in den Himmel, seine Auferstehung, seine Kreuzigung, der Aufstieg Marias oder etwas ganz anderes? Nur 39% aller Befragten nennen zutreffend, es war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Hallo und herzlich willkommen zum Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und ich bin Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Akademie. Ab dieser Folge greife ich mir einmal im Monat zwei Themen heraus, über die ich mich mit Kolleginnen und Kollegen oder auch Gästen unterhalte. Und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Wir stehen jetzt kurz vor dem Pfingstfest und bevor ich mich gleich mit unserem Akademiedirektor Udo Hahn darüber unterhalte, warum es eigentlich genau bei der Ausgießung des Heiligen Geistes geht, möchte ich mich einem ganz alltäglichen Thema widmen, der Arbeitswelt. Und dazu sitzt mir jetzt mein Kollege Martin Wassink gegenüber. Er ist Studienleiter für Wirtschaft, Arbeitswelt und nachhaltige Entwicklung an der Evangelischen Akademie Tutzing.
Ja, hallo Frau Krass.
Herr Wassink, durch die Corona-Pandemie ist unser Arbeitsalltag ganz schön durcheinander geraten. Und da geht es uns beiden so wie vielen anderen Arbeitenden in ganz Deutschland. Wir arbeiten jetzt schon seit Wochen im Homeoffice und unser üblicher Tagungsbetrieb ist eingefroren. Was tun wir also? Wir versuchen ebenfalls, wie viele andere Bildungseinrichtungen oder auch überhaupt Veranstaltende, in die digitale Welt auszuweichen. Und so ist es jetzt dazu gekommen, dass Sie Ihre erste Online-Tagung soeben veranstaltet haben. Was war anders als sonst, Herr Wassink?
Das ging los bei der Vorbereitung. Erstmal war ja lang unsicher, können wir es durchführen, müssen wir es online machen. Und wenn wir es online machen, ja wie lang denn? Über 2 Tage zu erwarten, dass Menschen vor ihren Bildschirmen sitzen und ja, geht nicht. Also haben wir versucht, die wichtigsten Themen, die ganz aktuell auch in die Corona-Zeit passen, mit den Referenten zu belegen oder die entsprechenden Referenten anzufragen, das dann auch aber auch aufzulockern und haben jetzt ein 2,5-Stunden-Format entworfen, das wir jetzt vorhin gut über die Bühne gebracht haben. Und ja, was war noch anders? Es geht viel über die Technik. Es ist ja für uns alle Neuland, was unsere Bundeskanzlerin in ganz anderen Zusammenhängen, aber dann doch gar nicht zu anderen Zusammenhängen gebraucht hat, weil ohne Internet wäre es nicht gegangen. Es war die Wahl der Videokonferenztechnik. Auch die sollte Standards von Datenschutz erfüllen. Dann war es die Frage, es müssen viele Rädchen ineinander greifen. Sowohl ein Teil der Tagungsleitung war nicht da und saß am heimischen Schreibtisch, genau wie die Referenten. Wir, ein Kollege der Tagungsleitung und auch eine Referentin war vor Ort. Wie schalten wir das so zusammen und schreiben fast schon Regiebuch, dass auch allen klar ist, obwohl wir uns ja nicht sehen, wer wann dran ist. Und ja, wie wir auch eine Abwechslung hinbekommen, sowohl die fachliche Tiefe als auch die Möglichkeit der Mitwirkung, die wir sonst natürlich in der Face-to-Face-Diskussion hätten, in unserem tollen Tagungsraum, wo wir uns gegenseitig sehen, so haben wir es eben über einen Chat gemacht. Das heißt, alle Teilnehmer konnten die Fragen stellen während des Vortrags, wir haben die dann zusammengefasst, haben die dem Referenten gestellt, das hat auch wunderbar geklappt. Die Lesungen waren dann auflockernd, sodass es auch abwechslungsreich war vom Format. Es wurden sowohl aus einem Roman als auch aus anderen Quellen, die thematisch zu den Referenten hinführen, gelesen von einer Schauspielerin. Und so war das eine runde Sache. Alles zusammen, was war anders, wenn Sie mich fragen? Es war die Vorbereitung anders, es war der Umgang mit Technik anders, neu zu lernen und ja, es war anders, dass ich mich daran gewöhnen musste, dass ich in die Kamera gucke, dass ich nicht meinen Gästen in die Augen schauen kann und dass Resonanz anders funktioniert. Und das hat mir ein bisschen auch gefehlt.
Das kann ich mir ganz vorstellen. Ja. Muss ich ganz offen sagen. Der Titel war Gläserne Mitarbeiter? Fragezeichen. Digitale Transparenz und Datenschutz in Zeiten von Corona. Mhm. Klar ist auch, hätten wir die Digitalisierung nicht, dann würde ein Großteil unserer Arbeit und vor allen Dingen unserer Kommunikation momentan komplett zum Erliegen kommen.
Oh ja. Ja.
Also selbst dann hätten Sie nicht, ohne Digitalisierung hätten Sie nicht alles planen können, so
keine
wie es gelaufen ist.
Keine
Chance. Sie hätten es auch nicht durchführen können. Bei allem Lob, es gibt auch Gefahren der Digitalisierung. Und wenn Sie da an Ihr Thema, die Mitarbeitenden, denken, welche Gefahren sind das konkret?
Ich finde es ganz wichtig, dass wir da schonungslos auch an die Gefahren gehen. Es war ja wirklich so, dass von einer Woche auf die andere Woche oder von einem Tag auf den anderen die Arbeitssituation sich komplett geändert hat. Erst war unklar, kann ich den Job vom Homeoffice aus machen? Wie spreche ich mit Kollegen, mich mit Kollegen ab? Das wird natürlich per Telefon, ist es schwieriger. So kann man sich mal auf dem Gang treffen, kurz in der Tür stehen bleiben. Das ist wichtig. Die Gefahren allgemein ist natürlich, dass ich mich zu Hause so ein bisschen allein fühle, dass es so eine Art Bore-out wird. Es könnte natürlich auch ein Burnout sein, was da gar nicht so weit weg ist. Also Momente auf jeden Fall, wo ich mich überfordert fühle mit der neuen Situation. Und ja, letztlich, ich habe das Multitasking bei mir schon angesprochen, in dem Fall Arbeit und Familienleben. Auch das kann natürlich zur Unproduktivität führen. Ja. Einerseits ist es die Abwechslung. Andererseits kann es natürlich schon sein, dass ich sage, ja, an dem einen oder anderen Tag hätte ich im Büro definitiv mehr geschafft, sodass ich anfallende Arbeiten für die Tagung in den Abend gezogen haben oder auch ans Wochenende. Mhm. Ja. Und also diese Fragmentierungen, diese Unterbrechungen, auch das ist ja wissenschaftlich empirisch erwiesen. Das hat uns Herr Professor Hagemann als Psychologe sehr deutlich gemacht, dass sogar Betrunkene produktiver sind als Menschen, die 40 bis 60 Mal am Tag sich unterbrechen lassen oder sich selbst unterbrechen.
Ja, ich denke halt auch, das ist im Endeffekt, heißt es ja immer, wir haben eine Effizienzsteigerung durch die Digitalisierung. Und trotzdem haben wir trotz dieser Effizienzsteigerung immer weniger Zeit. Der Professor Dr. Hagemann, den Sie gerade angesprochen haben, der Psychologe während Ihrer Tagung, hat von den sogenannten Rebound-Effekten gesprochen. Also eine davon haben Sie jetzt gerade schon angesprochen, das ist die Unproduktivität. Mhm. Und dadurch, dass man eben so oft unterbrochen wird, dass es dann dazu kommt, dass man so noch unproduktiver ist, als wenn man zu viel getrunken hat. Aber da gibt's natürlich auch noch andere Themen, ja. Also ein weiteres Thema hatten Sie angesprochen, Entgrenzung von Privatleben und Berufsleben als eine Gefahr. Was gibt's denn da noch an Gefahren?
Ich denke, die sind ziemlich vielfältig. Ich habe es gerade schon versucht anzusprechen, diese digitalen Fallen, dass ich mit der Situation einfach nicht zurechtkomme, dass ich unproduktiv wäre, dass ich etwas auch verschiebe und dass ich natürlich dadurch, dass mein Privatleben nur eine Tür und manchmal nicht mal eine Tür entfernt ist, dass sich das entgrenzt, dass dann auch die Zufriedenheit sinkt, dass ich nie wirklich ganz im Sein bin, dass ich nicht präsent bin, dass ich durch Eindrücke quasi entweder Eindrücke aus dem Arbeitsleben, weil wenn man es im Kopf nachgeht, was noch nicht bearbeitet ist, am Abendtisch habe oder am Mittagstisch und umgekehrt, dass ich während einer Konferenz vom Kindergeschrei gestört wird. Das kann erschöpfend sein, es kann ermüdend sein, auch im Übrigen die Konferenzen. Wenn man viele Videokonferenzen hat, habe ich persönlich auch gemerkt, das ist viel anstrengender, als wenn ich mit meinen Kollegen hier im Rund sitzen kann und wir uns auch gewisse soziale Resonanz als Menschen brauchen, das ermutigen und stärken sein kann.
Ja.
Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass auch das wurde ja genannt als digitale Falle von Herrn Hagemann, da Kompetenzen verloren gehen, auch Wissen verloren geht, weil die Austauschwege ja individueller werden. Ich muss zum Telefon greifen. Ich kann nicht mal schnell über den Gang gehen oder einen Kollegen fragen.
Ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde auf Ihrer Tagung, ist, dass Digitalisierung in der Arbeitswelt zwei Sachen bedeuten kann. Sowohl Empowerment, also so hat das Ihr erster Referent gesagt, sowohl Empowerment als auch Beherrschung und Kontrolle kann es bedeuten. Was genau ist jetzt damit gemeint?
Man könnte es vielleicht ein bisschen auch übersetzen in Chancen und Risiken. Empowerment heißt ja übersetzt Stärkung oder stärkende Faktoren. Also da kann es natürlich sein, dass ich sage, ich kann mit digitalen Tools plötzlich neue Möglichkeiten erreichen. Ich kann neue Menschen erreichen auf einer Tagung. Wir hatten zum Beispiel jetzt viel mehr Teilnehmer, als wenn wir es hier als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden hätten. Dann gibt es auch eine Möglichkeit ganz konkret aus der Sicht des Mitarbeiters, dass es sich natürlich eine Transparenz auch zunutze machen kann, um sich gegenüber dem Vorgesetzten durchzusetzen. Wenn ich mir vorstelle, in den Videokonferenzen fällt es vielleicht einfach mal auch leichter zu widersprechen, weil der Chef, die Chefin ein Stück weit weg ist. Und es ist auch eine Herausforderung, denke ich, aber im Sinne von Empowerment, wenn ich merke, Mensch, ich kann es ja doch, ich kann mich selbst organisieren. Mhm. Ich kann mich im Homeoffice mit einem getrennten Schreibtisch von allen anderen Sachen mit den neuen Möglichkeiten der Kommunikation über Konferenzen durchaus organisieren. Mhm. Wichtig ist, dass, und das hat Herr Dr. Kempf unter dem Stichwort Open Source Communities ja zusammengefasst, dass Transparenz drüber besteht. Weil es braucht natürlich eine Basis von Vertrauen. Wenn Daten geteilt werden oder wenn Daten verfügbar sind oder allen Mitarbeitern zugänglich, also wenn es auch darum geht, Leistungen zu erfassen auch, dass da völlig klar ist, dass da nicht Machtinteressen im Vordergrund stehen, sondern dass da jeder eine Möglichkeit hat, auch mitzuwirken, auch mitzubestimmen, wie viele Daten von ihm erhoben werden. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Was bedeutet das für Menschen, die andere führen? Also wie könnte eine neue Führungskultur aussehen, die vielleicht auf ein Empowerment der Mitarbeiter gerichtet ist? Also wie könnte das funktionieren?
Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Herr Dr. Kempf hat das sogar als Leitbild genannt. Das Leitbild des Empowerments, auch gerade für Führungskräfte, damit eine Innovationskultur entstehen kann. Konkret geht es einfach darum, dass maximale Transparenz darüber besteht, was der Chef denn wirklich weiß. Also angenommen, er kann jetzt messen, wie ich vom PC sitze, es gibt ja Eye-Tracking-Software mittlerweile, und mir ist es nicht bewusst. Und selbst wenn es mir bewusst ist und ich lehne es ab, ist das ja etwas, auch wenn ich nur ganz persönlich denke, was mich demotivieren würde. Ich würde mich kontrolliert fühlen. Ich würde mich überwacht fühlen. Und es ist ja auch dann eine Kontrolle. Und zu was wird es führen? Die Menschen sitzen vom PC und machen vielleicht unproduktive Sachen, weil das ja gemessen wird. Also ich glaube, dass es eine ganz große Chance auch gibt, Mitarbeiter über Vertrauen zu führen. Gerade weil der Chef jetzt nicht zwei Türen oder was weg ist, sondern viele Kilometer vielleicht, ist es ja so, dass der auch merken kann, wenn ich meine Arbeit abliefer, wenn ich selbstständig aktiv wäre, dass ich als Mitarbeiter das Vertrauen schon haben kann, wenn ich ab und zu auch Rückmeldungen bekomme von der Führungskraft. Also ich finde da schon wichtig, dass es da Rückmeldesysteme dann auch gibt im Sinne von, dass man sagt, okay, man bespricht sich in regelmäßigen Zeiträumen. Es besteht Klarheit, welche Aufgaben jetzt anders sind, was bis wann zu machen ist. Und dann kann es ein lebendiger Austausch von Wissen werden. Dann kann eine Führungskultur wirklich diese Digitalisierung als Chance begreifen und tatsächlich sowohl den Unternehmen als auch den Mitarbeitern nützen.
Die Tagung hat eine ganz große Besonderheit gehabt, und zwar war eine Schauspielerin da, Bettina Kentner-Götte, die verschiedene Texte gelesen hat. Und der erste Text oder die erste Textstelle, die sie gelesen hat, war eine Stelle aus dem Roman The Circle von Dave Eggers. Und zwar ging es da um den Moment, als die neue Mitarbeiterin, die Protagonistin des Romans, in ihrer neuen Firma zur Betriebsärztin geht. Und die Betriebsärztin sie damit konfrontiert, dass sie alle Gesundheitsdaten hat, die May jemals in ihrem Leben angesammelt hat, also angefangen mit der ersten Untersuchung, bevor sie in den Kindergarten kam oder in die Kindergrippe kam, und ihr dann einen Schluck Wasser zu trinken gibt. Und May trinkt dann diesen Schluck Wasser und dann sagt die Betriebsärztin, ach schön, jetzt haben Sie gerade unseren Sender geschluckt. Die Frage ist, ist das jetzt völlig Science Fiction, völlig abwegig? Wie sehen Sie das?
Also gerade in der Textstelle zeigt sich ja auch, dass die Ärztin, wenn ich mich recht erinnere, auch sagt, naja, das ist einfacher zum Schlucken, weil sonst hätte man ja Vorbehalte. Also wenn man es erstmal gar nicht weiß, was man schluckt, und dann es erfährt, dann dann wird es ja im Sinne. Also das ist eine völlige Übergriffigkeit, das ist eine völlige Fremdbestimmung dann auch. Und zwar mit ureigenen Gesundheitsdaten. Mhm. Etwas, wofür ich nur sehr begrenzt was kann für meine Gesundheit, was einfach sehr viel auch genetisch zu tun hat. Und danach Menschen einzusortieren, da haben manche Felder eben ein Interesse. Da haben nun mal Krankenkassen, die Privatversicherung anbieten, ähnlich wie bei Gesundheitsfragen von der Berufsunfähigkeitsversicherung, Interesse, möglichst viel vorher zu wissen. Mhm. Und wenn Sie mich fragen, Frau Grass, ob das jetzt so weit weg ist, naja, es wird seit Jahren diese E-Karte diskutiert. Und so weit sind wir da nicht weg, dass auf einer Gesundheitskarte alle relevanten Daten gespeichert sind. Und dann ist es umso wichtiger, sicherzustellen und es auch transparent zu kommunizieren, wer Zugriff auf diese Daten hat. Ist es wirklich im Interesse von uns, von mir als Patient, weil es einfacher geht, weil ich sicherstellen kann, dass der Arzt auch alle relevanten anderen Vorerkrankungen weiß, damit er mir die richtige Behandlung zuteil werden lässt. So gesehen ist es ganz wichtig und auch im Interesse des Betreffenden. Aber sobald da auch nur eine Unklarheit drüber ist, können diese Daten gehackt werden von Menschen, die es darauf anlegen? Können diese Daten gekauft werden von Sektoren oder Firmen, die da ein Interesse dran haben, besonders günstige Versicherungen anzubieten oder eben auch den Versicherungsschutz zu verweigern, weil der Mensch dann ein großes Risiko ist, dann ist es eine Riesengefahr, gerade bei so sensiblen Gesundheitsdaten.
Was bedeutet eigentlich Datenschutz für einen Mitarbeitenden? Ist der Datenschutz für mich als Mitarbeitende jetzt auch, ist das mein Freund oder ist der Datenschutz mein Feind?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich kann ihn als beides sehen. Und wir haben eine Umfrage gemacht bei allen Teilnehmern, direkt nach dem Vortrag von Herrn Petri, aber auch auf die anderen Vortragenden, haben die gefragt, naja, ist Digitalisierung eher, und Datenschutz war mit inbegriffen, ist Digitalisierung eher Empowerment oder ist es eher Kontrolle und Beherrschung? Und tatsächlich hat sich die knappe Hälfte dazu ausgesprochen, beides drin zu sehen, aber eben die Kontrolle und die Beherrschung überzugewichten. Mhm. Und da kommt schon eine Sorge zum Ausdruck, dass es mit dem Datenschutz, deutlich besser sein könnte. Mhm, mh. Professor Dr. Petri hat als Datenschutzbeauftragter der Bayerischen Landesregierung Datenschutz auch als Gestaltungselement definiert. Er hat dann ganz klar gesagt, welche Kriterien es gibt, Treu und Glauben. Es muss eine legitime Grundlage geben für die Auskunft von Daten und es muss ein Ziel geben. Für all das liefert die DSGVO, die es seit 2018 auch gibt und die vielen, vielen Vereinen und in vielen anderen Sachen also wirklich zu Problemen führte, im Positiven gesehen eine Grundlage. Ich fand es sehr spannend, beim Vortrag von Professor Petri, der da wirklich sehr tief in die Artikel reinging, auch begründete, dass es immer eine Grundlage gibt, aber letztlich das berechtigte Interesse von jemand, der meine Daten will, immer mit meinem Schutzbedürfnis von mir als Betroffener im Widerstreit steht oder dass dieses berechtigte Interesse abgewogen werden muss. Und wenn es um Gesundheitsdaten geht, wie aktuell im Corona-Fall, dann darf mein Arbeitgeber schon wissen, ob ich aus dem Risikogebiet komme, weil auch meine und auch die Gesundheit anderer betroffen ist.
Mhm. Wie sieht es jetzt zum Beispiel aus mit diesen gerade diskutierten Tracing-Apps? Wären die zulässig oder wären die nicht zulässig?
Professor Petri ist da, finde ich, ganz deutlich und auch klar eingegangen. Er hat die Zulässigkeit mit Ja beantwortet, aber hat ganz klare Bedingungen formuliert. Mhm. Und zwar, dass es freiwillig ist, dass wir niemand uns zwingen kann, eine App auf unserem Smartphone zu haben, mit der wir ja getraced, also verfolgt werden, wenn man es mal übersetzt, das Wort auch. Wir mögen den Zweck dahinter einsehen und es spricht ja sehr viel dafür, von dem wenigen, was man jetzt von dem Virus schon sicher weiß, dass man sagt, naja, die Nähe von Personen kann ausschlaggebend sein in einer Phase, wo wir noch nicht wissen, dass wir vielleicht auch ansteckend sind. Mhm. Und um das nachzuverfolgen im Interesse der Gesundheit von vielen, ist es zulässig. Er hat dann auf den Artikel 9 verwiesen und dann auch schön gezeigt, also der Datenschutzgrundverordnung, wie einerseits der Artikel 9, der Absatz 1, ein Stoppschild aufzeigt und dann aber im Artikel 2 durchaus gewisse Fälle benennt, wo ein besonderes berechtigtes Interesse besteht und Gesundheitsdaten sind in dem Fall ein Fall, die dann dazu führen, dass es durchaus legitim ist, das weiterzugeben. Ein zentraler Punkt ist auch noch die Datenspeicherung. Auch das ist ja, wenn ich Vertrauen haben will in eine App, dann muss es freiwillig sein. Und dann muss es auch klar sein, dass es nicht auf einem zentralen Server gespeichert wird, der einmal angegriffen werden muss, um meine Gesundheitsdaten zu haben, sondern dass es nur zwischen den Smartphones funktioniert und die dann jeweils die Daten weitergeben, wenn jetzt einer dieser Smartphones, das klingt jetzt komisch, aber einer dieser Smartphone-Besitzer dann letztlich an Covid-19 erkranken würde, dass sein Handy auch die anderen Handys dann informiert und somit die Menschen sich schützen können.
Also das heißt, die Tracing-App kann kommen, aber ich muss dem zustimmen, selber persönlich. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau.
Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Schön, dass Sie bei mir waren, Herr Wassink.
Sehr gern, Frau Grass.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Pfingsten steht vor der Tür. Es ist der 50. Tag der Osterzeit, also 49 Tage nach dem Ostersonntag. Christen weltweit feiern das Fest des Heiligen Geistes. Doch was heißt das eigentlich? Um diese Frage zu klären, begrüße ich nun Udo Hahn als meinen Gesprächspartner. Er ist Pfarrer und Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing. Schön, dass Sie da sind, Herr Hahn.
Sehr gerne, Frau Grass.
Ich habe ganz zu Beginn des Podcasts aus einer aktuellen Umfrage zitiert, aus der hervorgegangen ist, dass 61% aller Deutschen nicht wissen, was an Pfingsten gefeiert wird. Dabei ist es das dritte große Fest aller Gläubigen nach Weihnachten, nach Ostern. Was glauben Sie, warum ist dieses Fest so schwer zu fassen?
Das hat schon mit dem Begriff zu tun. Wir sprechen vom Geist und ein Geist ist üblicherweise schwer zu fassen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen und in die Texte dann uns sie übersetzen, dann ist von Wind, von Lebenskraft die Rede. Die deutsche Übersetzung dafür lautet Atem. Ich finde, dass der Begriff Atem hier sehr gut gewählt ist, weil damit etwas zum Ausdruck kommt, was geschieht. Ein Lufthauch ist da und etwas, was wir brauchen, nämlich die Luft zum Atmen. Also es ist etwas nicht greifbar, aber wichtig, das löst automatisch Fragen aus.
In der Bibel steht dazu die Geschichte der Jünger Jesu, die 50 Tage nach seinem Tod in Jerusalem zusammensitzen und plötzlich kommt ein Brausen vom Himmel und es heißt, ein starker Wind erfüllt das Haus. Und dann heißt es, sie alle wurden erfüllt von dem Heiligen Geist. Was ist da genau passiert? Vielleicht können Sie das einfach mal beschreiben, Herr Hahn.
Wenn man in die Geschichte hineinschaut, dann erkennt man, dass auch die damaligen Augenzeugen rundherum, die nicht beteiligt waren, aber das erlebten, sich keinen richtigen Reim drauf machen konnten. Einige gingen sogar so weit, dass sie sagten, naja, die sind betrunken, die haben einen schon über den Durst zu sich genommen, ein Glas Wein zu viel. Petrus, der nach dieser Erzählung zu einer großen Predigt anhebt, um den Umherstehenden nochmal zu erklären, was Sache ist, verwahrt sich dagegen, dass sie betrunken gewesen seien, sondern er spricht von einer Begeisterung, muss man noch mal sagen, von einem Geschenk, das diese Menschen in ihrem Jubel, in ihrer Begeisterung kaum fassen konnten, dass sie nämlich, obwohl sie aus sehr unterschiedlichen Nationen kamen, plötzlich einander verstehen konnten. Das ist eine völlig neue Qualität, dass Verständigung möglich ist, obwohl ich aus einem anderen Land komme, eine andere Sprache spreche. Und in dieser Begeisterung muss man wohl verstehen, dass die Umherstehenden das nicht so recht deuten konnten.
Hängt das auch mit den Feuerzungen zusammen, die auf sie niedergegangen sein sollen? Oder wie sind die Feuerzungen, wenn wir schon von Sprache sprechen und davon, dass auf einmal sich plötzlich alle verstanden haben, beziehungsweise andere Sprachen sprechen konnten, hat das was miteinander zu tun? Und vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen, auf diese Feuerzungengeschichte.
Wir haben ja kein Foto von der Situation damals. Und der Autor der Apostelgeschichte, der uns davon berichtet, hat versucht, eine Stimmung einzufangen und hat nach Bildern gesucht. Die Bibel ist ja an vielen Stellen so, dass sie uns Bilder vermittelt, mit denen wir arbeiten können, an denen wir weiterdenken können. Loriot übrigens ist einmal in einem Interview genau auf dieses Bild eingegangen, was denn diese Feuerzungen bedeuten könnten. Und Loriot sagt, Da geht es um Inspiration. Da ist jemandem ein Licht aufgegangen. Da ist der Funke übergesprungen. Und er unterscheidet die Inspiration von der Idee, von dem Gedanken, auf den man kommen kann, wenn man sich nur lang genug anstrengt, wenn man lang genug gearbeitet hat. Und Loriot, Künstler, sagt, es gibt etwas im Leben, was unverfügbar ist. Die Inspiration, sie kommt. Mhm. Und plötzlich ist sie da, so wie diese Feuerzungen.
Der Heilige Geist taucht in der Bibel, ich meine, über 400 Mal auf. Wie wird er in der Bibel noch beschrieben?
Es sind immer Bilder, die uns angeboten werden. Wirkungen zum Beispiel. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Also eine ungeheure Behauptung, die da aufgestellt wird und wenn man sich in dieses Bild hineinversetzt. An anderer Stelle ist von den Gaben des Geistes die Rede. Da geht es um ganz pragmatische Dinge, dass jemand eine Sitzung zum Beispiel leiten kann, dass jemand Dinge interpretieren kann, Entwicklungen kommentieren kann. Also im Klartext heißt es, überall wo der Geist am Werk ist, sind Menschen, die ihre Begabungen entfalten und man kann das auch in dieser Weise lesen, dass es keinen Menschen gibt, der keine Begabung hätte, sondern jeder hat eine oder mehrere Gaben. Und das ist in der Bilderwelt des Alten und Neuen Testaments, was uns da angeboten wird, wenn vom Geist die Rede ist.
Ein gerne bemühtes Bild oder ein Bild, was ganz oft auftaucht, das ist die Taube am Pfingstfest. Was hat die Taube für eine Bedeutung?
In der Erzählung, über die wir vorhin sprachen, taucht die Taube überhaupt nicht auf. Es gibt ein anderes Ereignis im Neuen Testament, das sozusagen mit diesem in Beziehung steht, weshalb sich in der Tradition die Taube herausgebildet hat. Als Jesus getauft wird, öffnet sich der Himmel. Und aus dem sich öffnenden Himmel kommt der Geist Gottes in Gestalt einer Taube, schwebt herab. Das ist sozusagen die Verknüpfung zwischen der Geschichte Jesu und dem Pfingstfest.
Ja, mit den Worten von heute, wie würden Sie die Botschaft von Pfingsten beschreiben?
Es gibt im Neuen Testament einen Vers, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist für mich die Pfingstbotschaft in einem Satz. Und man kann ja jetzt im Lichte unseres Erlebens nicht nur unter Corona-Bedingungen, sondern vielleicht auch davor angesichts der vielen Herausforderungen schon als sehr angstbesetzt beschreiben. Wir leben in der Welt, in der vieles schiefläuft und vieles passiert, was Menschen Angst macht. Wir haben Furcht, wir sind ängstlich. Das, was aber der christliche Glaube will, ist nicht, dass wir in Furcht und Angst erstarren, sondern er spricht hier mit den Worten des Apostels Paulus von der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Auch hier, wenn man in das griechische Original des Apostels schaut, steht bei Kraft der Begriff Dynamis. Also da ist Dynamik drin, da kommt was in Bewegung, das reißt mit. Also wir bleiben nicht einfach sitzen, verkriechen uns in einer Höhle, sondern wir gehen heraus und packen das Problem an, zusammen mit anderen und hoffen, dass wir zu Lösungen kommen. Mit der Ermutigung und mit der Begabung hängt sozusagen auch die Liebe zusammen. Eine ganz entscheidende Haltung, wie wir andere wahrnehmen. Ich meine jetzt nicht in erster Linie mit diesem erotischen Blick, dass man den anderen mag und reizend findet, sondern Liebe im Sinne von Wertschätzung. Das verbindet sich auch mit dem Geist Gottes, dass wir auf andere zugehen, dass wir sie wertschätzen, weil ich ja weiß, der andere, die andere hat auch Gaben und Begabungen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Hinweis. Besonnenheit ist zu jeder Zeit wichtig, dass wir das, was wir erleben, wahrnehmen, prüfen, dass wir überlegen, welche Schlüsse wir daraus ziehen, dass wir nicht gleich losstürmen und nicht die erstbeste Antwort auch schon für die immer richtige und schon alles Entscheidende halten, Also die Botschaft von Pfingsten hat für mich mit diesen drei Begriffen zu tun: Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und die Zielrichtung ist, die Furcht einzudämmen.
Pfingsten wird auch als der Geburtstag der Kirche verstanden. Vielleicht können Sie uns das nochmal erläutern.
Geburtstag der Kirche deshalb, weil die Zeit des irdischen Jesus nun endgültig vorbei ist, nach seinem Leben, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung. Dann aber erfolgte die Himmelfahrt, also die Rückkehr zu Gott, ein Weg, der uns allen noch bevorsteht, und vor allem das Wiedersehen mit Christus, also die Auferstehung. Darauf warten wir alle. Geburtstag der Kirche heißt in dem Zusammenhang, wir sind jetzt auf uns gestellt. Mhm. Nicht auf uns allein im Sinne von Gott und Jesus ist die Welt egal, sondern wir haben jetzt den Geist. Der Geist, der tröstet, der ermutigt. Das verbindet sich mit diesem Gedanken. Mhm.
Die Redewendung Feuer und Flamme sein als Ausdruck dafür, wenn man begeistert ist, hier ist wieder das Wort Geist übrigens drin, ist mir aufgefallen, soll auf die Feuerzunge, über die wir vorhin schon gesprochen haben, in der Pfingstgeschichte zurückgehen. Feuer und Flamme sein. Ist uns die Euphorie im Glauben heute abhanden gekommen?
Ja, den Eindruck kann man gewinnen, wobei ich, wenn ich jetzt zu meiner Analyse hier komme, niemanden persönlich zu nahe treten möchte, aber es entsteht in unserer Gesellschaft, in Deutschland, in der westlichen Welt schon der Eindruck, dass der christliche Glaube für viele Menschen etwas geradezu Intimes ist, etwas Persönliches. Ja, der Glaube ist etwas Persönliches, aber der Glaube ist keine Privatsache. Die biblischen Texte lassen aus meiner Sicht keinen Zweifel zu, dass es immer darum geht, die Welt und die Gesellschaft mitzugestalten, also nicht bei sich zu bleiben, sondern immer auch mit anderen zusammen etwas zu unternehmen. Es gibt ja andere Länder und Regionen der Welt, Lateinamerika, Afrika, aber auch Asien, da spürt man noch etwas mehr vielleicht von dieser ursprünglichen Begeisterung, was es heißt, Christ oder Christin zu sein. Menschen aus der westlichen Welt, die solchen Phänomenen dann begegnen in Gottesdiensten, freuen sich und denken, ach, wäre das schön, wenn wir das bei uns auch haben könnten. Allerdings erlebt man dann Gottesdienste hier, löst das auch wieder ein gewisses Befremden aus. Ich wünschte mir aber persönlich auch mehr Begeisterung darüber, was der Glaube in einem bewirkt. Denn das ist ja eine Hilfe zum Leben. Wir sollen ja unser Leben besser gestalten können auf der Basis dieses Fundamentes. Und da haben wir viel, was uns Mut macht. Und von diesem Mut und von dieser Zuversicht auch etwas abzustrahlen, etwas weiterzugeben, ja, das ist eine Aufgabe, in der wir uns dauerhaft üben sollten. Und da wünschte ich mir tatsächlich auch innerhalb der Kirche deutlich mehr Begeisterung.
Vielen Dank, Herr Hahn, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir diese Fragen zu beantworten.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Pfingstfest. Vielleicht spüren Sie ja etwas von der Kraft, Liebe und Besonnenheit, über die wir gerade gesprochen haben. Ich wünsche es Ihnen jedenfalls. Das war die erste Folge des Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören!